Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzos. Servus. Lars Sebastian, die Welt ist ein sehr, sehr finsterer Ort. Ein sehr finsterer Ort. In dieser Woche hat eine neue Schockmeldung das Land erschüttert. Jürgen Klopp, Deutschlands beliebtester Fußballlehrer, die Legende aus Liverpool, heuert bei Red Bull an. Bei Red Bull Leipzig und wie heißt der andere Verein da aus dem Ausland? Red Bull.
Ja, ich glaube, er ist Salzburg. Head of Global Football Red Bull oder sowas, ne?
Und das ist eine mega Frechheit, weil ich finde, wenn einer den Titel Global Head of Soccer verdient hat, dann ja wohl nur Sebastian Hell. Also Sebastian, du kannst jetzt direkt Stellung beziehen. Also ja, wie geht's dir damit? Dass dir
ich kann damit umgehen. Ich kann damit umgehen und muss ehrlich sagen, hättest du es jetzt nicht aufgebracht, ich habe die Meldung überhaupt nicht mitbekommen. Gar nicht.
Okay. Ja, also ich meine Two Cents dazu, das ist eine kolossale Frechheit. Denn wie gesagt, du bist der einzige legitime Anwärter auf diesen Titel aus meiner Sicht, wegen deiner großen Verdienste um den Fußball. Aber ich finde, dass ein weiterer Kollege hier in dieser Runde, nämlich der liebe Lars, auch großartige Verdienste hat. Nicht nur um den Fußball, sondern ich finde, und das meine ich jetzt wirklich ernst, um die Finanz- und Börsenkultur hier in Deutschland. Und deswegen wurdest du, Lars, herzlichen Glückwunsch zur Nominierung zum Finfluencer des Jahres 2024. So, Lars wurde nominiert und meine Stimme hat er schon bekommen. Sebastian, deine Stimme auch?
Meine auch. Gestern Abend hat er die bekommen.
Jürgen Klopp hat auch schon
abgestimmt. Ich hätte ihm auch drei gegeben, aber ich konnte ihm nur eine geben.
Ja, genau. Ich habe da auch mit meinen ganzen Fake-Accounts habe ich da versucht. Aber ja, die waren doch recht findig. Jedenfalls, jetzt ein ernsthafter Aufruf. Wer möchte, dass Lars, unser lieber Podcast-Kollege, zum Finfluencer des Jahres 2024 gekürt wird, der hat jetzt nur eine einzige Aufgabe, nämlich den Link in den Shownotes zu klicken. Dort gelangt ihr zur Abstimmung, ja? Und dort könnt ihr dann abstimmen. Nehmt euch bitte die 60 Sekunden, 90 Sekunden Zeit. Es sind wirklich nur ein paar Klicks. Gebt eure Stimme für Lars. Und ja, möglicherweise, Lars, wenn du dann Finfluencer des Jahres wirst, was lässt denn dann springen hier? Also so eine Kiste Shampoos wäre schon gut.
Also vielen Dank erstmal. Ihr hört mich hoffentlich, wie ich leicht erröte, ob der lieben Worte. Also ganz herzlichen Dank an euch und natürlich auch an die Zuhörer, die sich die 3-4 Minuten nehmen. Und was ich dann machen werde, soll ich es ein bisschen... Es will ja keiner, dass ich blank ziehe, oder? Aber,
ja.
Also sagen wir mal, irgendwas Spektakuläres werde ich dann exklusiv hier machen. Vielleicht tanze ich meinen Namen oder ein selbst gedichtetes Gedicht. Aber erstmal abwarten. Also für den siebten Platz gibt es jetzt nichts.
Nee.
Also lass mal schauen, was bei rauskommt.
Nee. Also es sollte schon Platz 1 sein. Ich bestehe darauf. Und hey. Lass uns damit jetzt aber in die Themen einsteigen, die wir heute mitgebracht haben. Die sind nämlich genauso spannend. Wir haben die drei Lieblingsaktien der Deutschen ausfindig gemacht. Google droht möglicherweise eine Zerschlagung, Fragezeichen, werden wir diskutieren. China, ja, ich weiß, in den letzten Ausgaben haben wir relativ häufig über China gesprochen, aber es gab ja auch genügend Anlass und eigentlich auch in dieser Woche wieder. Denn man könnte jetzt die Frage stellen, war es das schon mit der Rallye angesichts der aktuellen Kursentwicklung? Die Wirtschaftsweise fordern ein Kinderstartgeld. Da ist die Frage, ist das eine gute Idee? Sebastian hat einen spannenden ETF mitgebracht. Wir haben wie immer eine Hörerfrage im Gepäck. Langfristig immer auf ETFs setzen? Fragezeichen. Also kommt von Erik. Und Lars sagt, Lithium, das Kaufsignal ist da. Und ja, Sebastian, du als Global Head of Soccer, fast Global Head of Soccer, möchtest du noch verlesen, vermelden, wohin die Hörerfragen geschickt werden sollen in dieser Woche?
Die gehen natürlich an die E-Mail podcast@by-the-dip.de. Habe ich es richtig gemacht?
Ja, prima.
Sehr gut. Und dann lese ich die höchstpersönlich und fische die aus dem E-Mail-Postfach heraus.
Eigentlich hättest du auch eine Nominierung zum Finfluencer des Jahres verdient gehabt, Sebastian.
Ja, vielleicht nächstes Jahr. Weißt du, ich will nicht gegen Lars antreten.
Das ist natürlich Duell der Giganten wäre das.
Das ist ein bisschen wie so Kamala Harris und Joe Biden. Also Lars soll erstmal noch die Lorbeeren abgreifen.
Ich bin der Alte aber, oder? Oder wer bist du? Jetzt sind wir mit dem
Du bist der Alte, ja. Und die junge Generation, die kommt dann nächstes Jahr.
Ah, sehr schön. Das ist Diskriminierung. Aber gut. Starten wir rein
in die Lieblingsaktien der Deutschen. Es wurde eine groß angelegte Umfrage gemacht unter 62.000 deutschen Anlegern. Da wurden die Depots gescreent und die Lieblingsaktien identifiziert, und also die besten 10. Und ich habe jetzt einfach mal 3 Stück mitgebracht, also die besten 3. Und Platz Nummer 3 belegt, Trommelwirbel, es ist Alphabet. Google auf Platz 3. Hättet ihr das erwartet?
Ja. Vor einem Jahr hätte ich gesagt, wahrscheinlich irgendwie eine Tesla. Aber ja, da konnte ich mir gut vorstellen, dass da Alphabet vorne dabei ist.
Ja, wundert mich jetzt auch nicht. Alphabet wird, glaube ich, häufig von den Großen vielleicht die Aktie, wo man am ehesten sich vorstellen kann, da ist noch Potenzial dahinter, weil man ja weiß, in wie viele Bereiche Google rein entwickelt. Und wenn man sagt, naja, wenn die erstmal ihre AI-PS auf die Straße bekommen, noch dazu ein Monopol, darüber sprechen wir ja gleich nochmal. Das hilft normalerweise auch beim Geldverdienen. Also wahrscheinlich, wenn ich die jetzt aus dem Kopf hätte aufzählen müssen, wäre es bei mir nicht. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass die Dritter sind, aber es überrascht mich auch nicht total.
Okay. Ich fand alle 3 ehrlicherweise überraschend. Obwohl Platz 2 ist ein bisschen erwartbarer. Da handelt es sich nämlich um die Allianz. Und ja, das ist ja schon so ein solider DAX-Pick, den eigentlich, ja, ich glaube, den mögen viele, auch wegen der sehr kontinuierlichen und auch hohen Dividende.
Absolut.
Ja, aber da frage ich mich, sind es vielleicht die Mitarbeiter, die Aktien? Ich meine, hier haben ja sehr viele Angestellte. Also nichts gegen die Allianz. Es ist tatsächlich ja ein ganz gutes Geschäft, und dass man mit Versicherungsaktien ein gutes Geschäft machen kann. Nur ich hätte dann gedacht, aber vielleicht überschätze ich auch meinen eigenen Einfluss, dass man dann die Münchner rücknimmt. Also es ist noch ein bisschen solider, ein bisschen berechenbarer, das Geschäft. Und wir werden es wieder erleben. Die Prämien werden steigen jetzt nach den Hurricane-Schäden. Und wir wissen ja noch gar nicht, was da passiert ist. Also jetzt Stand heute. Aber da hätte ich die Münchner Rück eher erwartet als die Allianz.
Aber da, denke ich, liegt es auch ein bisschen am Namen. Also ich denke, wir wissen jetzt nicht, was hinter diesen Entscheidungen steht. Also ob die Leute jetzt da wirklich großartig Research betrieben haben und Versicherungsaktien in der Vergleichsgruppe analysiert. Oder gesagt, naja, so ein Versicherungskonzern, ich meine, Warren Buffett liebt auch Versicherungen, weil der stetigen Cashflows, dann nehme ich mir mal eine Allianz. Also ich präferiere auch die Münchner Rück und habe die schon lange im Depot, aber ich kann es gut verstehen, wenn jemand die Allianz nimmt. Also von daher, gute Auswahl auf jeden Fall, da können wir jetzt nichts beanstanden. Und die 1, Timo, was ist die 1?
Die 1 ist Novo Nordisk. Ja, ich weiß nicht. Also das war schon so eine Aktie in den 10er Jahren, als ich noch für Focus Money tätig sein durfte. Das war schon so ein Geheimtipp immer in der Redaktion. Ne? Also, aber ich hatte nicht ich hätte das nicht erwartet, dass die Novo Nordisk sozusagen so stark vertreten ist in den deutschen Depots.
Also rückblickend wundert mich's nicht, aber ich hätte auch auf einen anderen Wert. Also ich hätte da auch gedacht, dass da irgendein Tech-Wert vorne ist. Also eine Meta oder. Gut, Tesla ist ein bisschen die Luft raus, ist vielleicht auch nicht mehr so ganz der Anlegerliebling, aber Novo Nordisk hat mich auch überrascht, muss ich ehrlich sagen.
Vielleicht, ist geraten, ich nehme mal an, vor 2 Jahren waren es andere Werte. Vielleicht ist da vielleicht auch dieses Trendverhalten mit reingekommen. Wir haben 2017 bei uns im langfristigen Depot bei den Renditespezialisten Novo Nordisk gekauft als Dividendenwert, verlässlich. Das Geschäft kannst du einigermaßen gut prognostizieren. Ja, es gibt Wettbewerber, aber es gibt eben sehr wenige Wettbewerber und vor allen Dingen so wenige verlässliche Wettbewerber. Und du konntest wirklich 15 Jahre lang sagen, eigentlich sogar noch länger, die Firma gibt es länger. Du konntest jeden Dip, da sind wir bei dem Namen unseres Podcastes, jeden Dip 20-25% konntest du blind kaufen. Ich nehme es mal vorweg, diesen aktuellen Dip meines Erachtens auch. Und jetzt ist aber natürlich in den letzten, neuer bummelig, 24 Monaten auch noch der Hype um die Abnehmensspritzen, der nicht nur ein Hype war, sondern auch tatsächlich ja zu realen Gewinnen geführt hat, dazugekommen. Und vielleicht ist es die Kombi als langfristig interessanter Sparerwert plus diese aktuelle Fantasie da drin, die dann Novo Nordisk auf Platz 1 gehievt hat. Und ich kann sagen, von den drei Aktien ist es für mich auch die interessanteste.
Finde ich auch.
Die kommen von 140, glaube ich, in der Spitze und sind jetzt bei 107, 108, kann es sein?
Genau, ich habe sie mir gestern mal angeguckt. Die ging leider an mir vorbei. Da warte ich auch auf einen Einstieg, dass ich sie mal ins Portfolio reinhole. Das hatte ich verpennt.
Aber Bullenmarkt grundsätzlich intakt. Also womit hängt das denn zusammen, dass die jetzt so stark in den letzten Wochen abgegeben haben?
Na, wir haben die Margen werden absehbar sinken. Wir sehen im Übrigen auch, dass diese kleinen Hype-Geschichten drumherum um diese Abnehmen, wir haben, weiß ich nicht, ob wir über Hims and Hers schon mal gesprochen haben, aber es war bestimmt irgendwie mal Thema. Die könnten kommen und könnten dann mit einem, ja, hilf mir kurz, was hat Stada immer gemacht? Die heißt
Generika.
Generika, genau. Also im Prinzip.
Das Wort muss man doch in deinem Alter kennen.
Ja, und mir fiel dazu so viel ein und du hast wahrscheinlich recht. Ja. die Margen werden sinken, schlicht und einfach. Das siehst du auch bei Eli Lilly, weil andere auf dem Markt, das ist ein riesen Markt, man verdient unglaublich viel Geld. Aber am Ende des Tages darf man nicht übersehen, das Kerngeschäft bleibt das gleiche. Und es wird momentan, was Novo Nordisk war immer ein Unternehmen, für das Wachstum gar nicht mal niedrig bewertet, also meist so ein Kursgewinnverhältnis zwischen 17 und 25, leicht oder knapp zweistelliges Gewinnwachstum. Hier wurde also immer schon bezahlt, dass sie so verlässlich sind, auch hinsichtlich der Dividende, kann man sich die Historie gerne mal anschauen. Und jetzt hat sich die Bewertung mehr als verdoppelt. Und wenn dann am Horizont eben auftaucht, ja, es könnte auch sein, dass andere damit auch Geld verdienen wollen, was ja klar war, dann wird da eben mal ein bisschen was rausgenommen. Aber nochmal, das ist für mich nicht nur aus nachbarschaftlicher Verbundenheit heraus, gibt nicht so viele dänische Riesenunternehmen, ist für mich ein Top-Unternehmen.
Hat Novo Nordisk nicht, wenn du dir den dänischen Marktindex anguckst, 70% Gewichtung, wenn ich es noch weiß? Also ist ja eigentlich, Novo Nordisk ist Dänemark und Dänemark ist Novo Nordisk.
Ja, stimmt. Plus Maersk darf man auch nicht vergessen, größte Reederei der Welt. Aber es gibt tatsächlich einige der Daten, die rausgegeben werden, die schaut man sich ex-Novo Nordisk an. Weil sie, glaube ich, schlicht und einfach sonst das Bild so sehr verfälschen würden. Aber ja, also immerhin, ne? Da müssen wir uns, die haben 5 Millionen Einwohner, wir haben 80, aber so viel mehr Weltmarktführer als Dänemark haben wir auch bald nicht mehr.
Wie ist denn das mit Google eigentlich? Also ich würde auch sagen, Top-Unternehmen. Ich habe sie bei mir auch im Core-Portfolio drin, bin sehr, sehr glücklich mit dieser Position. Und das ist halt ja, jetzt mal eine Frage, also muss ich damit rechnen jetzt, dass ja, die Aktie möglicherweise aufgeteilt wird auf ganz viele einzelne Komponenten.
Ja, ich habe das Thema mitgebracht, weil wir ja immer so häufig über Zerschlagung oder sagen wir mal Aufteilung, Aufspaltung auch bei Amazon zum Beispiel gesprochen haben, dass bei vielen Anlegern wahrscheinlich erstmal daraus entsteht, das kann nur positiv sein für die Aktie. Und ich möchte jetzt überhaupt keinen Abgesang auf Google hier in irgendeiner Art und Weise transportieren, aber und bevor ich weiterrede, würde ich gerne einmal, ich nehme einfach den Artikel aus der Tagesschau. Ja, dass die US-Regierung offenbar erwägt, Google zu zerschlagen, das hängt damit zusammen, dass Google vor Gericht auch verloren hat. Google hat sich, wehrt sich dagegen auch ziemlich heftig und sagt, das wäre möglicherweise sogar für die amerikanische Volkswirtschaft schwierig. Also wenn, dann fährt man natürlich mit großen Geschützen auf. Man kann wohl sagen, dass es langfristig, es geht hier um das Monopol und meines Erachtens, wenn wir uns das anschauen, und zwar in unserem täglichen Gebrauch, also wenn jemand eine Monopolstellung hat und damit auch entscheiden kann, welche Anzeigen vorne sind, wer dafür wie viel bezahlt, wer diese Daten hat, dann ist das bitteschön angesichts der Tatsache, dass die Konkurrenz im einstelligen Bereich sich bewegt, dann ist das nun mal Google bzw. Alphabet. Und ich glaube, sie nutzen diese Position auch aus.
Werbung. Bei Buy the Dip sprechen wir oft über spannende Investmentchancen und neue Themen. Und jetzt haben wir für alle Fans eines diversifizierten Portfolios heute etwas ganz Spannendes im Gepäck. Und zwar Liquid Private Equity Next. Liquid ist ein mehrfach ausgezeichneter und unabhängiger Vermögensverwalter aus Berlin, mit dem ihr nun euer ETF- und Aktienportfolio um Private Equity Investments erweitern könnt. Dabei investiert ihr Seite an Seite mit weltweit führenden Private Equity Fonds. Klingt exklusiv, ist es auch. Aber keine Sorge, mit Liquid ist das jetzt bereits ab 10.000 Euro möglich. Stellt euch vor, ihr seid Teil des Erfolgs von Unternehmen wie der Formel 1 oder Birkenstock, noch bevor diese überhaupt an die Börse gehen. Ihr investiert vom globalen Mittelstand bis hin zum Hidden Champion aus Bereichen wie der Raumfahrt, erneuerbaren Energien und vielem mehr. Mit Liquid Private Equity Next könnt ihr euer Portfolio jetzt mit einer der erfolgreichsten Anlageklassen der letzten Jahrzehnte diversifizieren. Private Equity hat den globalen Aktienmarkt in 16 der letzten 20 Jahre outperformed. Wenn du neugierig geworden bist und wissen willst, ob sich Private Equity für dich eignet und in welche Unternehmen Next investiert, dann gehe jetzt auf liquid.de/dip. Ich wiederhole, liquid.de/dip. Liquid schreibt man übrigens L-I-Q-I-D.
Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass das ein Säbelrasseln ist, was so laut daherkommt, dass Google proaktiv dann Anpassungen vornehmen wird, um dieser Zerschlagung irgendwie vorzubeugen. Es wäre wahrscheinlich mittel- oder langfristig für den Aktionär nicht tragisch, aber eins ist auch klar, wenn du ein Monopol aufgibst, dann kostet dich das irgendwo Marge. Dann kostet dich das Umsätze und Gewinne. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Deswegen habe ich das Thema mal mitgebracht. Aber ihr seid ja die Alphabet-Aktionäre. Also solltet ihr mir lieber sagen, wie ihr das einordnet.
Total entspannt. Also,
ja, aber wo denn nicht, bitte, Sebastian? Wo bist du denn mal nicht entspannt mit der Nachricht?
Wenn ich Fußball schauen muss vielleicht.
Ach so, ja, stimmt.
Na, ich meine, in dem Fall, wenn du mal 20 Jahre zurückgehst, bei Microsoft war das ja auch mal so ein Thema, hat man probiert, hat dann nicht geklappt. Auch bei Google, ich finde, es kommt bei den Tech-Konzernen immer mal wieder raus, dass das amerikanische Justizministerium oder irgendjemand anderes, eine Behörde sagt, okay, die sind so mächtig, wir müssen die jetzt zerschlagen, und dann rennen alle ein bisschen rum wie die kopflosen Hühner und dann fällt die Aktie mal 1-2% und dann geht's eigentlich wieder back to business, zum Tagesgeschäft. Also jetzt auch KI, fand ich jetzt in den letzten Tagen die Meldungen von Google viel spannender, was man da machen will, und vor allem die Monetarisierung, die Integration. Also von daher, Google wird über Jahre, wenn ihr auch mal schaut hier in Europa allein, diese Wettbewerbsprozesse, das wird jahrelang dauern, mit Anwälten wird man da dagegen gehen, dann wird man da natürlich entsprechend lobbyieren. Also ich würde mir da jetzt erstmal gar keine Sorgen machen, dass da kurzfristig irgendwas mit Google passiert. Und wenn man schaut, Google hat um die 2% abgenommen, also abgegeben, würde ich mal sagen. Und ich sage mal als Timestamp, wir nehmen diesen Podcast heute am Donnerstagabend auf. Vielleicht tut sich ja noch was am Freitag. Aber den Markt hat es jetzt auch nicht sonderlich interessiert. Also von daher, schaut mal Google an. Also aktuell 60 Milliarden Free Cash Flow für 2025 erwartet. KGV von 16 im Gegensatz zum Durchschnitt von 30 über die letzten 10 Jahre. Die Aktie ist gut bewertet, günstig bewertet. Und selbst wenn es dazu kommt, dass hier was aufgespalten wird, dann ist es ja keine Enteignung der Aktionäre, sondern vielleicht sind die Einzelteile sogar viel mehr wert an der Börse und die Aufspaltung für uns sogar, also wie ein Glückbringer. Aber erstmal, das wird Jahre dauern, bis da irgendwas passieren wird bei Google. Und wie du gesagt hast, Lars, ich denke, im Vorfeld wird man sich da auch schon entsprechend ein bisschen anpassen. Also das ist meine Meinung.
Aber ist denn da jetzt kurzfristig großes Potenzial nach oben hin da? Weil ich meine, es kommt schon ziemlich viel zusammen. Sie kriegen den Druck, also quasi, dass jetzt zumindest solche Gerüchte im Umlauf sind. Dann habe ich jetzt neulich auch den schönen Spruch gehört, ja, Prompten ist das neue Googlen. Also die Nutzung von ChatGPT und anderen ist, ja, wird ja jetzt auch nicht von heute auf morgen verschwinden. Ganz im Gegenteil, das wird immer weiter zunehmen. Und man kann auch mit, auch wenn ich großer Fan von Alphabet bin, mit Fug und Recht behaupten, also Gemini ist jetzt ChatGPT meines Erachtens nach um Längen unterlegen. Und insofern ist jetzt wirklich die Frage, klar, das Cloud-Business läuft jetzt wie geschnitten Brot. Also sie wachsen langsamer als die anderen Großen, aber sie sind jetzt auf jeden Fall profitabel. Und zwar richtig profitabel, also das heißt, da ist eine super Marge drin, aber keine Ahnung, also wachsen da jetzt wirklich die Bäume noch in den Himmel, und was könnte so ein kurzfristiger Katalysator sein, dass die Aktie wirklich nochmal richtig schön durchzieht?
Also ich gebe dir vollkommen recht. Übrigens, dieses Verfahren, deswegen ist es meines Erachtens etwas, was vielleicht der Markt momentan auch nicht so hoch einpreist. Das läuft ja seit vielen Jahren. Und am 20. November muss das Gericht eine Empfehlung aussprechen. Und dann werden wir weitersehen. Die Punkte, die du oder die skeptischen Punkte, die du ja besprochen hast, die gelten allerdings fairerweise wohl auch für die anderen Unternehmen. Denn keines dieser großen Unternehmen, keine Microsoft, bei Hardwareherstellern ist es ein bisschen was anderes, aber irgendwo auch nicht, wenn der Nvidia die nächste Generation verkackt, dann werden sie sofort ihren Status als Nummer 1 verlieren. Keines dieser großen 5 Unternehmen hat ein Geschäftsmodell, wo du sagst, das lasse ich einfach mal 5 Jahre so laufen. Die müssen sich alle permanent neu erfinden. Aber fairerweise, es gelingt ihnen eben auch wahnsinnig gut. Und das Suchmaschinengeschäft wird prozentual in 5 Jahren, das glaube ich, weniger zu den Umsätzen beitragen als heute. Dass sie es mit anderen Entwicklungen auffangen können, das ist so. Aber deswegen ist ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn man sein Kapital auf die verteilt. Also ich bin ja nun Einzelaktien-Fan, das gebe ich zu. Aber mit dem Nasdaq 100 ETF macht man in dem Sinne natürlich auch nichts verkehrt, weil es dann keine ganz große Rolle spielt, welches von den Unternehmen da vorne jetzt gerade durchzieht. Und das ist durchaus möglich.
Und da musst du dich aber als Aktionär auch dran gewöhnen, dass diese Tech-Konzerne sich ständig auch selbst wieder disruptieren und dann neue Geschäftsmodelle aufbauen oder auch damit Geld verdienen. Also Google, ich hatte es vorhin gesagt, wenn ihr mal die Analystenprognosen anschaut, Umsatz-Gewinnwachstum 2-stellig in den nächsten Jahren und das für so einen Mega-Giganten, der 60 Milliarden Dollar Free Cashflow hat. Also da gehört diese Disruption eigentlich zum ganz natürlichen, zur natürlichen Existenz dazu. Und ich bin da auch so, ich denke, das Suchgeschäft ist riesig bei Google. Die können damit Geld verdienen. Google ist auch gut geführt. Aber in den nächsten Jahren wird es vielleicht irgendwas geben, wo man noch mehr Geld verdienen kann. Sonst wären ja diese Konzerne auch nicht auf Billionenbewertungen angewachsen in den letzten Jahren. Also die sind es gewohnt, dass sie sich ständig neu erfinden müssen.
Findest du echt, dass die gut geführt sind? Weil man liest ja immer mal wieder so Meldungen, ich glaube von Business Insider und so weiter, dass da so Google-Manager in irgendwelchen Mittelmanagement-Positionen sitzen, 150, 200, 300.000 Dollar im Jahr verdienen. Und die halt einfach irgendwie das Bore-out-Syndrom haben, weil die einfach ja auch für nichts so richtig zuständig sind, in irgendwelchen Calls drin hocken und eigentlich auch nichts zu melden haben. Also ich glaube, sie sind schon ein ziemlich aufgeblähter Beamtenapparat geworden.
Definitiv, aber das ist ja eine Krankheit, die du automatisch mitkriegst, wenn du einfach größer wirst, dass da... Dass du da eine Management-Ebene teilweise auch hast, wo ja in den USA gerade die Diskussion ist, ob man so eine mittlere Management-Ebene überhaupt noch braucht oder ob du die einfach rauswerfen kannst. Also das ist halt jetzt momentan, wo der Druck nicht so groß ist, aber wahrscheinlich wird dann, wenn man es wieder verkaufen kann in Märkten, wird man da mal wieder durchkehren und dann entsprechend auch wieder Leute natürlich, die jetzt nicht so performen, rauslassen. Also sind wir mal ehrlich, die amerikanischen Firmen, die haben ja auch teilweise eine knallharte Leistungskultur. Also da ruhst du dich wahrscheinlich nicht so lange aus wie bei anderen Unternehmen. Aber es kommt mit der Größe, kommt natürlich, dass du Low-Performer im Unternehmen drin hast. Also Punkt.
Punkt. Gut, Low-Performer war übrigens auch der chinesische Aktienmarkt, also zumindest in dieser Woche, vom High-Flyer zum Low-Performer. Obwohl ich bin mir ehrlicherweise jetzt gerade gar nicht sicher. Lars guckt nämlich auch schon skeptisch, ob sie wirklich die schlechteste Wochenkerze bislang hingelegt haben. Also wie gesagt, wir nehmen am Donnerstagabend auf. Aber es war schon relativ viel Druck drauf auf dem Hang Seng. Also ist an einem Tag auf jeden Fall, am Dienstag hat er, glaube ich, 7,6% abgegeben.
Ja, war phasenweise sogar über 10% im Minus. Aber ist eben vorher auch so schnell gestiegen, prozentual, wie noch nie in seiner Geschichte vorher. Von daher, stimmt, die Wochenkerze ist noch nicht rum.
Aber wisst ihr, was daran das Interessante war? Ich gehe jetzt mal mit der fundamentalen Brille ran. Wir waren ja... Ich spreche jetzt mal für uns, aber ihr könnt mir gerne dann widersprechen, ziemlich positiv für China gestimmt. Sind ja viele gar nicht. Also wenn ich da gucke, auch so als Influencer bekommt man das ja gut mit, welche Videos laufen. Und China ist jetzt, sag ich mal, in der breiten Anlegermasse nicht das Thema. Und wir hatten ja mit Erik drüber gesprochen und da wurde ja in China dieser Ray Dalio war es, glaube ich, auch, der diesen Whatever It Takes Moment, also von Mario Draghi, vom Juli 2012 mitgenommen hat, wo man gesagt hat, okay, die chinesische Notenbank, die flankiert mittlerweile die Maßnahmen, die da kommen und. Und jetzt war es ja diese Woche genau so, dass hier relativ wenig kam, dass also von diesen groß angekündigten Zahlen vielleicht erst ein paar kleine Töpfe im nächsten Jahr aufgemacht werden. Dann hat der Markt reagiert, weil natürlich alle enttäuscht waren. Also auch ich habe mir gedacht, ob man jetzt hier eine Fehlkommunikationsleistung an den Tag legt und verspricht zuerst so viel, um dann hinten raus alles wieder vom Tisch zu nehmen. Der Markt hat prompt reagiert mit einer heftigen Korrektur, aber interessanterweise wurde dann direkt fürs Wochenende wieder eine Sitzung anberaumt, wo es um fiskalische Maßnahmen geht. Also mal einfach gesagt, die Chinesen haben wohl den Schuss schon gehört, dass man den Markt nicht hier herumführen kann, irgendwas versprechen und dann liefert man nicht, sondern der Markt will sehen, dass China jetzt was unternimmt. Und wenn China was unternimmt, dann wird der Markt auch weiter ansteigen. Und das hat jetzt gezeigt, dass man jetzt am Wochenende zumindest direkt mit einem hochrangigen Politiker versucht zu liefern, um wieder den Markt zu beruhigen. Also ich bin mal gespannt, was am Samstag rauskommt. Aber man ist schon bestrebt, hier wirklich aktiv reinzugehen und ignoriert nicht die Marktbewegungen. Also das fand ich spannend. Da hat die Parteiführung schon oder ist abgerückt von ihren früheren Verhaltensweisen, und zwar deutlich.
Ich glaube, was man nicht übersehen darf, ist, dass es sicherlich gar nicht im Sinne, es ging Peking ja nicht darum, dass der Hang Seng mal eben 30% steigt. Eine JD vom Tief aus 90% steigt, das ist ja nicht das Ziel. Und da muss man sich ja auch mal überlegen, wenn man sagt, wir möchten langsam wieder, wir dürfen nicht vergessen, China hatte mal vor, Hongkong bzw. Shenzhen zu dem Finanzplatz zu machen, schlechthin. Davon sind sie natürlich weit entfernt. Aber wenn du dem Markt wieder ein bisschen mehr Futter liefern möchtest, dass er dir vertraut, wie machst du das? Nicht indem du den Eimer holst und dann einfach alles ausschüttest, was du da hast. Ja, das ist doch auch völlig klar, dann hättest du einen noch viel stärkeren Short Squeeze ausgelöst. Also ich finde das gar nicht so abwegig, wie sich China hier verhält, weil es ja am Ende des Tages auch um die Stimulusmaßnahmen der Wirtschaft geht und nicht nur darum, dass jetzt ein paar Aktien steigen. Man könnte da ganz viel zu sagen. Ich sehe insbesondere, bin ich total überrascht. Ich weiß, dass Sebastian ja auch relativ viel so in der Morgenlektüre sich Research durchliest, auch von amerikanischen Investmentbanken, wie einseitig negativ die das betrachten, dass hier nicht größer stimuliert wurde. Was würden wir denn zu einer Fed sagen, wenn irgendwas gerade, der Markt steigt 30% und dann geht die Fed doch nicht raus und sagt, weißt du was, jetzt werden wir mal den Markt überraschen mit einer Zinssenkung, weil wo 30% gehen, da gehen doch auch 50%. Alle freuen sich, die Videos haben mehr Klicks. Das macht doch gar keinen Sinn. Du musst das doch ein bisschen nachhaltiger machen. Und wenn wir uns das in Relation mal anschauen, was jetzt derzeit hier an Maßnahmen, wir kennen ja die Daten von Samstag noch nicht, aber wenn jetzt hier in einem Umfang von 3 Billionen Yuan stimuliert wird, 2008 bis 2010 gab es ähnliche Maßnahmen schon mal und der chinesische Aktienmarkt ist auch geflogen. Die waren, wenn man das auf heutige Parameter umrechnen würde, dann waren die Stimulusmaßnahmen etwa 5-mal so hoch wie heute. Und ich sage nicht, dass China das machen würde, aber sie könnten sich's leisten. Ich finde es ein nachvollziehbares Verhalten, dass man den Markt langsam hier dran gewöhnt. Ansonsten sagen die Investoren nämlich 2 Wochen später, nee, das ist mir alles zu unsicher. Wenn es jetzt nur noch via Meldung aus Peking die Aktienkurse steigen oder fallen. Also für mich ist es nachvollziehbar. Und von der bullischen Ausrichtung, die wir in den letzten Wochen besprochen haben, mag ich da gar nicht abrücken.
Was haltet ihr von dem Gedanken, dass vielleicht die Politik in China immer noch sich nicht so richtig damit abfinden möchte, dass der Markt eben das Primat ist und nicht die Politik? Weil am Ende des Tages ist, also der chinesische Aktienmarkt ist in den letzten Jahren katastrophal gelaufen. Das hatte Gründe wegen der Immobilienkrise, Verbrauchervertrauen völlig kaputt. Und es wurde halt einfach, also es hat richtig gehakt im Gebälk. Aber trotzdem haben sie ja Evergrande, haben sie ja pleite gehen lassen. Und das Finanzsystem haben sie zumindest indirekt gestützt. Also sie haben zumindest dafür gesorgt, dass die Banken weiterhin in Ordnung sind und dastehen. Aber trotzdem ist ja diese Stimulusmaßnahme, das ist ja etwas, worauf alle irgendwie schon seit wann reden wir darüber? Also mindestens mal seit letztem Jahr, wahrscheinlich schon eher seit 2 Jahren. Und sie haben es aber einfach nicht gemacht. Und da frage ich mich, warum haben sie es so lange nicht gemacht? Also ist das irgendwie so eine, also vielleicht eine kulturelle Geschichte auch, dass man, oder auch eine systembedingte politische Geschichte, dass man halt eigentlich zeigen wollte, hey, also wir brauchen die Börse nicht oder der Kapitalmarkt ist uns nicht so wichtig, wir kriegen das auch so hin. Und dann haben sie gemerkt, ja, aber Moment, ohne dass die Börse irgendwie auch so einigermaßen im soliden Fahrwasser ist, kriegen wir unsere volkswirtschaftlichen Probleme auch nicht gelöst. Weil ich meine, die Investoren haben ja auch massiv Geld abgezogen aus China. Und ich weiß, das war jetzt ein sehr langer Gedanke, aber ich hoffe, die Conclusio ist einigermaßen rübergekommen. Also was haltet ihr von dem Gedanken, dass die sich immer noch nicht so richtig damit abfinden können? Eigentlich ist der Markt mächtiger als wir.
Hallo zusammen, eine ganz kurze Unterbrechung. Ihr wisst, ich bin ein Mann der Zahlen und eine Zahl macht mir besonders große Freude. Es ist nicht die Schnapszahl der 55. bei The Dip-Ausgabe, es ist auch nicht mein geliebtes 61,8er Fibonacci Retracement, sondern die 75.000. Etwas mehr als 75.000 von euch begleiten uns als Abonnenten über alle Podcast-Plattformen hinweg. Aber noch viel mehr Zuhörerinnen und Zuhörer sind ohne Abo. Daher, ihr Lieben, klickt jetzt in die Podcast-Plattform eures Vertrauens auf den Abonnieren-Button und helft Sebastian, Timo und mir, noch in diesem Jahr die 100.000er-Marke zu knacken. Vielen Dank für eure Unterstützung. Jetzt geht's weiter. Euer Lars.
Ich würde sagen, dass die Chinesen versuchen, nicht dem Negativbeispiel des Westens zu folgen. Also in China hattest du auch lange, seitens Politikern wurde gesagt, naja, guck mal im Westen, die machen da Quantitative Easing und wie die Bilanzen aufblähen und das brauchen wir alles nicht, weil bei uns läuft es doch eigentlich besser. Und jetzt ist es natürlich schon ein Sprung über den eigenen Schatten, wenn du sagst, okay, wir müssen doch richtig Stimulus reingeben, wir müssen die Börsen mit einem Art Notfallfonds stützen, wir müssen den Banken, gibt es jetzt spezielle Programme, dass sie bei der Notenbank sich auch Kredite holen können gegen nicht so gute Sicherheiten, wenn die hinterlegt werden. Also das ist eine Art Umdenken findet da statt, was gerade in China momentan der Fall ist, dass man doch erkannt hat, wie du sagst richtig, Timo, wir brauchen die Börse, wir brauchen relativ freie, ich lasse es mal ein bisschen offen, Kapitalmärkte, weil ansonsten investiert hier keiner. Aber man will gleichzeitig sich natürlich nicht in diese Abhängigkeiten begeben im Westen, wo einzelne Konzerne auf einmal so mächtig werden oder auch einzelne Personen so mächtig werden, dass sie dann auch irgendwo mit das Land teilweise steuern. Also China versucht dann einen eigenen Weg und der hat halt in den letzten Jahren eben nicht funktioniert. Und jetzt erkennt man doch, dass ohne Kapital und vor allem ausländisches Kapital, du hattest auch gerade gesagt, wenn man mal auf China schaut, wie viel Geld da abgezogen wurde in letzter Zeit, man braucht das. Und das geht eben nur durch Vertrauen. Und dieses Vertrauen muss jetzt eben wieder geschaffen werden. Aber China wird weiterhin versuchen, hier einen Sonderweg zu fahren, weil sie einfach, denke ich, einen eigenen chinesischen Weg etablieren wollen, der so ein Mittelding ist zwischen dem, ja, Kommunismus kann man es nicht nennen, kapitalistischen Kommunismus, aber auch unseren westlichen Ansätzen. Also ich denke, da stehen sie sich ein bisschen im Weg, da wirklich jetzt Gas zu geben und dann auch Geld bereitzustellen, dass das Vertrauen wieder kommt. Aber offenbar, wir sehen ja diese Woche, ich hatte es gerade gesagt, durch dieses neue Treffen, dieses Verlautbarung, die am Wochenende kommen soll, dass man hier sehr genau auf die Märkte achtet und da versucht auch die Märkte, denen zumindest entgegenzukommen.
Also ich glaube, letztlich ist das, was wir in den Jahren, letzten Jahren gesehen haben, immer noch eine Folge der Fehlentscheidungen, wie man auf die Pandemie reagiert. Man darf nicht vergessen, der Markt ist vorher einigermaßen stabil gelaufen. Das heißt also, trotz der Probleme im Immobiliensektor, der hätte sich sicherlich weiter erhitzt, aber dann kam dieses Event und die Entscheidung dann so wahnsinnig lange zuzumachen, war sicherlich nachteilig für die Volkswirtschaft. Und Sebastian hat vollkommen recht. Damit der Markt in einen dauerhaften Trend übergeht, braucht es auch ausländische Investoren. Der Anteil inländischer Investoren ist aber am chinesischen Aktienmarkt so hoch wie nirgendwo sonst in der Welt. Das heißt, der chinesische Konsument selbst, ich finde, das hat Erik auch ganz gut beschrieben, der ist hier auch ganz entscheidend. Das gilt auch für den amerikanischen Markt. Aber der Anteil an chinesischen Investoren, auch Privatinvestoren, also Retail-Anlegern, der ist in China so hoch wie nirgendwo sonst. Und die Chinesen selbst wollten einfach keine chinesischen Aktien kaufen. Die haben interessantere Alternativen offensichtlich gefunden. Und deswegen geht das natürlich auch um Stimmung. Und da gebe ich dir recht, vielleicht ist da irgendwo dann, sagt man, wenn alle das wollen, das machen wir nicht. Wir entscheiden hier am Ende des Tages immer noch, wir sind die Partei. Deswegen hat es vielleicht lange gedauert. Aber ja, nun kam die Reaktion und ich denke, es wird auch eine nachhaltige sein.
Und ich bin gleich fertig. Aber was du gerade gesagt hast, Lars, ist richtig. Genau diese langen Lockdowns, das war ja auch so ein Versuch, einen eigenen chinesischen Ansatz zu etablieren, der erstmal ausgesehen hat, wie wenn er viel besser wäre, aber dann halt doch zu massiven Problemen auch geführt hat. Und Ähnliches wird natürlich auch probiert in der Wirtschaft, indem man einfach einzelne Konzerne und Personen nicht so mächtig werden lässt. Aber auch da sehen wir jetzt Risse im Fundament dieses Ansatzes. Also ich finde es super spannend, was da gerade in China vor sich geht, aber ich bin positiv gestimmt, auch positiver wieder gestimmt, weil man, wie gesagt, am Samstag jetzt dieses Treffen anberaumt und damit wirklich deutlich signalisiert, okay, wenn der Markt rebelliert, nehmen wir das ernst und wischen es nicht beiseite und sagen, naja, es sind eh nur ein paar Kapitalistenschweine, die hier rebellieren.
Gibt's eigentlich chinesische Broker-Aktien, also so etwas wie Trade Republic, nur auf Chinesisch und an der Börse?
Ja, es gibt Hongkong-Broker, es gibt China-Broker. Da die ja, sagen wir mal, außerhalb der Grenzen wohl keine Kontoverbindung erstmal so öffnen, weiß ich ehrlicherweise nicht klar. Ich glaube aber nicht. Die gibt es auf jeden Fall. Du spielst hier gleich mal auf die Spekulationen an, dann müsste die Handelsvolumina zunehmen und so weiter und so fort.
Ja,
richtig?
Ja. Richtig.
Das ist aber auch, in dir ist ein richtiger Zocker drin.
Wir müssen Erik wieder reinschalten. Der hätte bestimmt jetzt 2-3 an der Hand.
Wo ist Erik, wenn man ihn braucht? Ja, genau. Ja, ich kann ihn ja mal fragen. Also vielleicht sogar öffentlich bei mir auf dem Kanal. Mal sehen. Jedenfalls können wir ja jetzt mal über das Thema Kinderstartgeld sprechen. Die Wirtschaftsweisen der Bundesrepublik Deutschland haben nämlich einen Vorschlag gemacht und der sieht Folgendes vor. Also jedes Kind ab dem 6. Lebensjahr soll vom Bund einen Betrag von 10 Euro im Monat bekommen und das soll eingezahlt werden in einen Aktienfonds und soll mindestens bis zum 18. Lebensjahr laufen. Und eigentlich sollen sich sozusagen die Eltern selber im Vorfeld darum kümmern, ein Depot aufzumachen für das Kind und dann also auch einen geeigneten Fonds, also darunter dazu werden mit Sicherheit auch ETFs zählen, dann aufzumachen und einen Sparplan zu eröffnen. Ja, und falls das aber nicht geschieht, dann würde sich der Staat vorbehalten, das sozusagen auch selber zu machen, wenn ich dieses Paper jetzt richtig verstanden habe. Da ist jetzt erstmal so die Frage, also wie finden wir das? Wir haben ja in letzter Zeit relativ häufig über den Staat gesprochen und also im Kontext von dem Altersvorsorgedepot. Und jetzt kommen also die Wirtschaftsweisen mit diesem neuen Vorschlag. Und in der Kommentarspalte, also jetzt nicht nur unbedingt hier auf By the Dip, sondern auf meinem YouTube-Kanal, wenn ich Videos zum Altersvorsorgedepot gemacht habe, dann gab es auch teilweise den Tenor, also der Staat, der soll sich mal aus meiner Geldanlage raushalten und den will ich da überhaupt nicht reinlassen. So, und jetzt habe ich, glaube ich, erstmal genug Futter gegeben, worauf ihr gedanklich rumkauen könnt. Und ja, wie findet ihr diesen Vorschlag?
Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also ich habe auch die Meldung gelesen und ich wusste, das ist unsere Verbindung, Timo, ich wusste, dass du dieses Thema mitbringen wirst. Und deswegen habe ich die letzten Tage intensiv darüber nachgedacht. Und erstmal, ich fange mal mit dem Positiven an. Also positiv ist ja, dass wir, du hattest es auf deinem Kanal auch mit Thomas Soltau immer wieder besprochen, so das Lindner Depot. Wir haben das Generationenkapital. Jetzt sprechen wir über ein Kinderstartgeld. Also die Aktienkultur in Deutschland bricht auf zu neuen Höhen, sage ich mal. Und das ist positiv für ein Land wie Deutschland, dass man sich jetzt intensiver mit den Kapitalmärkten beschäftigt. Also das ist ein gutes Signal. Ob ich jetzt allerdings das gut finde, dass du jetzt hier diese 10 € Familien gibst, dass die es anlegen oder nicht anlegen. Ich meine, ich habe mal ein bisschen rumgerechnet bei den Kollegen von Finanzfluss und wenn du da so einen Rechner mal bemühst, dann hast du in diesen 12 Jahren 1.440 € eingezahlt. Das sind diese 10 € pro Monat. Wenn du mal eine Rendite von 7% unterstellst, hast du danach, also wenn das Kind 18 wird, um die 807 € an Gewinn. Also darüber sprechen wir. Und da frage ich mich, ob das nicht am Ende dann irgendwie eine Art Fehlwirkung hat, weil wenn ich mit Leuten spreche, die jetzt überhaupt nicht aktienaffin sind, und ich denke, an diese Zielgruppe richtet sich's ja auch irgendwo, was da an Renditeerwartungen teilweise rumgeht, also monatlich 10%, 15% und was weiß ich. Und vielleicht geht's sogar nach hinten los, wenn dann die Leute nach 12 Jahren drauf gucken und sagen, ja, relativ werden die es nicht bemessen, aber sagen, naja, jetzt habe ich irgendwie 800 Euro, das haue ich auf den Kopf, das hat ja mit der Börse irgendwie gar nicht funktioniert. Und wenn du dir dann auch die Kosten anschaust, also im ersten Jahr um die 90 Millionen, später, wenn noch mehr Berechtigte reinkommen, 1,5 Milliarden im Jahr, ob man dieses Geld nicht eher verwendet, dass die Leute mit Schulungen irgendwie besseren Zugang zu Schulungen bekommen, oder es gibt ja Studien, die sagen, der Deutsche ist an sich gar nicht mal schlecht informiert, wie Börse funktioniert, aber die meisten kommen nicht ins sogenannte Doing, also in die Umsetzung. Und ob man da nicht einfach mit dem Geld fördern kann, dass die Leute mit eigenem Geld einfach an der Börse was machen, als dass man jetzt hier die 10 Euro zuteilt, die am Ende vielleicht ein riesen Bürokratiemonster werden, weil ich dann anmelden muss, welchen ETF ich will, oder dann gibt's ein Musterportfolio. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, ob das wirklich der richtige Weg ist oder ob man das, die Aktienkultur nicht anders fördern sollte. Also da denke ich gerade drum. Ich lasse aber jetzt auch gerne die Frage mal offen für alle.
Also für mich wäre die Signalwirkung super, wenn jemand einfach mit der Notwendigkeit sich dann auseinandersetzen muss. Wie macht man das eigentlich? Man hat ein Depot, man sucht sich wahrscheinlich dann ein ETF raus. Wenn das natürlich alle einmal machen würden, dann könnte man davon ausgehen, dass die 10 Euro ja überhaupt keine Rolle spielen. Sebastian hat es vorgerechnet. Aber dass sie sofort einmal in Kontakt damit kommen, so wie sich jeder ja auch in ganz frühen Jahren zum Beispiel mit einer Versicherung einmal auseinandersetzt, weil er weiß, die brauche ich. Ich brauche eine Krankenversicherung oder ich brauche eine Haftpflichtversicherung. Also diese psychologische Wirkung finde ich gut. Aber natürlich ist das, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, mir ist das zu viel Stückwerk. Die Wirtschaftsweisen fordern ja manchmal durchaus auch größere Dinge, bei denen man von vornherein sagt, naja, das wird schwer umzusetzen. Da waren sie jetzt in den Summen sehr zurückhaltend, muss ich sagen. Vielleicht könnte man das auch anders denken, dass man bis zu einem Betrag, so ähnlich wie bei den vermögenswirksamen Leistungen, dass dann man das Gleiche vom Staat dazu bekommt, wenn man hier bezahlt. Aber dann muss man auch sagen, dann sind natürlich schwächere, sozial schwächere Familien wieder benachteiligt. Also das Einzige, was mir, ich mach's kurz, das Einzige, was mir daran gefällt, ist, jeder kommt dann mit dem Thema in Berührung. Und das ist schon mal wichtig. Da könntest du aber die Summe fast besser nehmen und du bringst es endlich in unser Schulsystem rein, also Geldanlage. Und nochmal, das ist nicht das Wichtigste für mich und es ist für mich auch völlig unnötig, dass sich ein Grundschüler damit auseinandersetzt. Aber danach sollte es jeder getan haben und insbesondere auch jedes Elternhaus. Und die Initiative, die ist am Ende, glaube ich, fruchtbarer als die 10 Euro. Oder wäre fruchtbarer, gibt es ja nach wie vor nur, wenn sich ein WIPO-Lehrer selbst damit auseinanderkennt und setzt und Lust darauf hat. Wir hatten ja schon diese Kontakte, aber es gehört einfach, Finanzbildung gehört einfach mit dazu, gerade auch, wenn man keinen Bock auf Finanzen hat. Denn wenn man sich einmal drum gekümmert hat, dann kann man anschließend sich wieder den höheren Künsten oder anderen zuwenden.
Ganz genau, das ist das richtige Schlusswort. Wenn du dich einmal gekümmert hast, und es muss ja jetzt nicht so sein wie bei uns, dass wir uns den ganzen Tag beschäftigen, aber wenn du einmal dich gekümmert hast und hast verstanden, du brauchst ein paar gute Aktien oder ein paar ETFs, machen wir es noch einfacher, dann reicht das eigentlich. Dann brauchst du dich danach nicht mehr beschäftigen. Also eigentlich dieser erste Schritt und dann kannst du es wieder getrost links liegen lassen und die Sparraten laufen von alleine rein und du guckst nach ein paar Jahren drauf.
Das Kinderstartgeld soll auch offenbar die Finanzkompetenz der Eltern stärken. Also es werden hier wohl eher, sagen wir mal, sozial schwache Familien adressiert mit diesem Konzept. Und weil die ja dann die Kapitalanlage übernehmen sollten im ersten Schritt. Aber da ist halt wieder die Frage, hey, wenn du da so Postbehörden bekommst, die kriegen, glaube ich, sowieso ziemlich viel Post, wenn du auf irgendwelche Staatsgelder angewiesen bist und dann hast du irgendwelche Behördengänge und ehrlicherweise, also allein wenn ich schon hier meinen Brief von der gesetzlichen Rentenversicherung kriege, da kriege ich auch schon Plack. Also selbst ich, der sich irgendwie mit dem Thema Finanzen irgendwie beschäftigt und jemand, der überhaupt keine Berührungspunkte damit hat und vielleicht auch einfach nicht so richtig gut ausgebildet ist, du wirst da ja nicht sozusagen hingelockt, dass das irgendwie was Attraktives ist, ja, sondern das kommt ja dann quasi über so graue Umschläge, also quasi als Behördenpost ins Haus geflattert. Und wie soll das denn die Finanzkompetenz stärken? Das Ansinnen ist wahrscheinlich gut und richtig, aber ich finde, der Sozialverband, der Paritätische, der hat da schon einen Punkt, weil die sagen, ich lese jetzt mal vor, die Vorschläge des Sachverständigenrates haben mit der Lebenswirklichkeit vieler Kinder nichts zu tun. Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut. Finanzkompetenz entwickelt niemand, dem das Geld für das Notwendigste wie Ernährung und Kleidung fehlt. Wir müssen jetzt in die Bildung und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen investieren, nicht in fragwürdige Finanzprodukte. Also ich hätte fast alles unterschreiben können, irgendwie außer den letzten Nachsatz. Fragwürdige Finanzprodukte. Aber hey Lars, da bist du ja eigentlich mit denen voll auf Linie fast. Voll auf Linie fast.
Ja, fast, ne? Also, fast. Ist vollkommen richtig. Finanzbildung ist extrem wichtig, aber man darf damit eben auch nicht denken, dass man die Probleme löst. Wir werden in einer sozialen Marktwirtschaft, das darf man ja offen aussprechen, immer Leistungsträger haben und wir werden auch diejenigen haben, schaut es euch an, was da so an Angeboten unaufgefordert manchmal reinflattert, die sagen, aber meine neue Couch oder meine neue Crush-Eismaschine, die kann ich doch auch mal auf 18 Monate finanzieren. In Raten ist es doch alles gar nicht mehr so schlimm. Und das hat ja auch was mit Finanzbildung zu tun, dass du schlicht und einfach Geld, was du nicht hast, auch in kleinen Teilen dann nicht ausgeben solltest. Von daher wird vermutlich dann, wie du sagst, ein grauer Brief daran auch nichts ändern. Also den Grundgedanken der Finanzbildung finde ich gut. Die 10 Euro kann man dabei auch belassen. Da gibt es, glaube ich, cleverere Konzepte.
Vielleicht sollte man mit dem Geld einen Nachfolger von Peter Zwegert holen. Also ich meine es ernst, aber wenn ihr euch die alten Peter Zwegert-Folgen anschaut, ja, die jetzt neulich wieder schlecht wiederholt wurden, Finanzbildung beginnt jetzt nicht unbedingt, wo wir sind auf dem Level mit Aktien, sondern da wurde ja noch erklärt, naja, passt mal auf, wenn ihr was 18 Monate, 20 Monate finanziert und auch wenn es keinen Zins hat, das geht ja alles wieder in die Schufa und dann hat das diese Auswirkung und jene. Also das fand ich für die Finanzbildung in Deutschland mal wirklich Grund angefangen, fand ich diese Peter Zwegert-Folgen immer richtig gut. Weil da geht's ja erstmal los, dass du diese Basics lernst, dass du nicht 5 Handyverträge brauchst und dass ein iPhone nicht 0 Euro kostet, wenn der Vertrag hinterher 80 Euro im Monat ist. Also das sind ja teilweise Basics, wo du noch viel weiter unten anfangen musst. Und da ist es vielleicht besser investiertes Geld als diese 10 Euro im Monat. Aber ich bin da mit meinen Gedanken noch nicht komplett abgeschlossen.
Ja, Peter Zwegert, absolute Legende, würde ich auch sagen. Also ich glaube, das ist die einzige oder eine der wenigen Shows auf RTL, die wahrscheinlich wirklich mal was gebracht haben für die Gesellschaft. Also.
Du warst ja nur sauer, weil deine Eltern dich in die stille Ecke gesteckt haben. Wer war das nochmal? Die war doch auf RTL, oder? Die Nanny? Super Nanny, ne?
Die Super Nanny.
Ja, stimmt.
So, Timo, ja. Du gehst jetzt mal in die stille Ecke.
Ja. Okay, nee, ich kann leider jetzt nicht mitreden, weil ja, mir ist wieder der Spruch bekannt. Ich weiß, dass es diese Fernsehsendung mal gegeben hat, aber ja, nie gesehen. Also, Lars, du machst mich fick und fertig.
Sehr schön.
Okay, alles dazu gesagt. Sebastian, klär uns auf. Du hast einen spannenden ETF mit dabei. Was hast du ausgegraben?
Schauen wir mal, ob ich diesmal wieder so ein gutes Händchen habe wie beim China Tech ETF. Der ist ja richtig durch die Decke gegangen und aktuell immer noch 25-30% im Plus, trotz Korrektur. Aber ich habe eine neue ETF-Chance dabei, wo ich jetzt noch nicht investiert bin, werde ich euch auch gleich sagen, warum, die aber wirklich interessant aussieht. Und zwar, es geht um einen ETF von iShares auf den S&P US Banks, also auf den Subindex des S&P 500, wo die Bankaktien drin sind. Ich sage auch mal, welche Aktien da drin sind. Da haben wir beispielsweise am höchsten gewichtet eine US Bank Corp, dann kommt eine JP Morgan, wir haben eine Citigroup, Bank of America, Wells Fargo und. Also die großen amerikanischen
Banken. Wo ist deine Goldman Sachs?
Die ist auch, aber die ist nicht so hoch gewichtet. Lass mich mal gucken. Nee, die ist nicht in den Top-Werten hier dabei. Die haben wahrscheinlich nicht so die Ahnung bei iShares. Ich hätte ja Goldman Sachs auf Platz 1 gewichtet. Aber auf jeden Fall zur Verdeutlichung, da sind die großen Banken drin und der Investment Case dafür ist zum einen fundamentaler Natur. Das heißt, in den USA, die Zinskurve hat sich wieder abgeflacht, also von der Inversion jetzt abgeflacht, sogar leicht steigend wieder, wenn auch wirklich nur ein Müh. Das heißt, dass man am langen Ende für 10-jährige Laufzeiten wieder mehr Zins bekommt als am kurzen Ende für 2-jährige Laufzeiten. Das ist natürlich gut für Banken, weil bei Banken gilt immer noch das alte Bonmot, borrow short, lend long. Das heißt, kurzfristig am kurzen Ende verschulden, langfristig das natürlich als Kredit entsprechend rausgeben. Und wir sehen ja aus den USA gerade wirklich gute Wirtschaftszahlen. Also auch die Arbeitsmarktdaten, die wir letzte Woche hatten, sprechen ja eher dafür, dass die Wirtschaft wirklich gut läuft, dass auch weniger Zinssenkungen wahrscheinlich kommen. Das ist auch ganz gut für die Banken, wenn sich dadurch die Zinskurve wieder versteilern sollte im Moment. Und charttechnisch, wenn ihr euch diesen ETF mal anschaut, dann ist er kurz davor, ich sage mal kurz im Sinne von 4-5%, dass ein Ausbruch auf ein 2-Jahres-Hoch gelingt. Das heißt, wir hätten da noch eine Art Momentumbestätigung. Und da muss ich sagen, wer da so die positive Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft spielen will, wer auch noch spielen will, dass die Zinskurve sich versteigert, der sollte sich mal diesen ETF anschauen. Ich werde es tun. Ist der ausschüttend
oder thesaurierend?
Jetzt hast du mich überführt. Knew it. Das gucke ich nach. Wenn ihr euren Senf dazu gebt, gucke ich gleich nach. Aber das ist der Investment Case dafür. Und ich muss sagen, langfristig, ich habe JP Morgan drin im Portfolio, ich habe Goldman. Aber so mal ein bisschen taktisch, so einen, die Bankenstory zu spielen, wollte ich mal einfach als Idee euch mitgeben. So, und während ihr sprecht, mache ich mal hier nochmal meine vergessenen Hausaufgaben.
Aber reicht da nicht einfach JP Morgan?
Dann naja, du kannst mit einer Aktie natürlich, also ich finde JP Morgan ist so ein langfristiges Basisinvestment. Ich finde die Aktie total spannend und richtig gut neben Goldman. Also du kannst das natürlich auch mit einer Bank spielen, aber es wird natürlich Banken geben, die haben mehr Kreditgeschäft, die profitieren vielleicht besser oder weniger. Und wie gesagt, dieser ETF ist charttechnisch auch interessant. Also ein 2-Jahres-Hoch, wenn wir erreichen, könnte auch wieder zusätzliches Kapital aus dem Trading-Sektor mit reinfließen. Also von daher.
Und wie viel?
Aber ja,
wie
du kannst das mit einer Aktie auch spielen.
Wie viel Musik könnte dann drin sein, wenn das, also das neue 2-Jahres-Hoch dann erreicht wird? Also ist wahrscheinlich super schwer zu sagen, oder?
Ja, wenn du mal, warte, ich habe hier den Chart von mir. Also wenn du dir mal reinschaust aktuell, was da an Aufwärtspotenzial ist, dann würde ich sagen, da kannst du auf jeden Fall 10%, 20% schon mal rechnen bis zu den letzten Hochs. Und dann kommt es halt darauf an, wie profitabel die Banken sind. Also wie stark die davon profitieren. Und um Lars' Frage zu beantworten, er ist thesaurierend.
Ja, ist jetzt natürlich mit der Volatilität nichts für Klippenspringer und Bungee-Jumper, aber als Beimischung kann ich mir das durchaus vorstellen. Das nehme ich vielleicht beim nächsten Mal mit. Also wer vergessen hat zu abonnieren den Podcast, kann es natürlich gerne machen, denn mir ist gerade aufgefallen, ist gut, aber sie sind bei mir auf dem Screener aufgetaucht. Es gibt mittlerweile auch viele Werte aus dem asiatischen Raum, Bankenwerte, die meines Erachtens eine ganz interessante Ausgangslage haben. Von daher habe ich da schon ein bisschen Exposure derzeit, aber wer sagt, ich möchte auch mal auf mein Depot gucken und nicht unbedingt Positionen, die jetzt so extrem stark schwanken, ohne den Begriff Langeweile jetzt auch nur verwenden zu wollen, natürlich nicht. Der Bankensektor sollte noch, ja, wenn die Welt immer nur in Zyklen laufen würde, dann wäre alles einfacher. Aber ich gehe auch davon aus, dass wir noch locker 12 bis 18 Monate vor uns haben, in denen die Ausgangslage für Banken ganz okay ist.
Und wenn der Sektor sich ein bisschen verbreitert, also wir hatten ja lange, dass einfach Big Tech brutal gut lief und jetzt sehen wir ja auch, dass wieder Geld reingeht in Immobilienbereich oder dass die Versorger zum Beispiel gut gelaufen sind. Also da haben die Financials und damit im größeren Sinne Banken und Finanzdienstleister, da ist natürlich auch noch Aufholpotenzial, wenn da Geld wieder reingeht, weil da kriegst du auch teilweise wirklich gute Werte, die günstig bewertet sind. Also nicht umsonst habe ich eine JP Morgan und Goldman im langfristigen Portfolio noch.
Lars, hast du eben asiatische Banken gesagt? Meinst du damit etwa chinesische Broker?
Es könnte sein, dass die, muss ich mal nachgucken, ob die auch Brokerage mit drin haben. Ich glaube, es ist aber im Wesentlichen nicht ihr Kerngeschäft. Es gibt gar nicht, es ist erstaunlich, es gibt natürlich noch die USA, aber es gibt weite Teile der Welt, inklusive der Schweiz, wo man es ja gar nicht vermuten würde. Die haben nicht 5 Online-Broker, die miteinander konkurrieren. Das ist also tatsächlich gar nicht in der ganzen Welt verbreitet. Es gibt noch wirklich, wirklich nicht ganze Kontinente, aber Länder, in denen die Menschen überwiegend, kann auch mit irgendwelchen Regulierungen zusammenhängen, aber über ganz normale Banken, so wie wir früher, als man gesagt hat, naja, 0,5% Provision, das wird schon passen, sonst würden die es ja nicht machen. Also insofern, Timo, vielleicht ist das ja auch eine Startup-Idee, in China einen Online-Broker starten.
Ja, ich nehme das mal mit. Ich werde das mal überdenken und falls ich in der nächsten Woche nicht mehr hier sitzen sollte, sondern jemand anders, dann wisst ihr, wo ich gelandet bin.
Wo du bist, wo du abgeblieben bist.
Genau. Wie sieht es denn aus mit der Hörerfrage? Die kommt von Erik, nicht von unserem Erik, von unserem lieben Kollegen Erik Nebe. Schönen Gruß an dieser Stelle nochmal. Sondern von Erik mit K am Ende, ne? Sebastian.
Ganz genau.
Genau. Und der fragt, langfristig immer auf ETFs setzen?
Ja, die Frage war, ich führe sie mal ein bisschen weiter aus, aber ich fand die Frage spannend und auch eure Meinung. Denn Erik hat gefragt, wenn man jetzt einen langen Horizont hat, er hat 50 Jahre genannt, ich würde sogar sagen 30 bis 50 Jahre, ob es da nicht besser ist, immer auf ETFs zu setzen anstelle von Aktien, weil man ja jetzt nicht weiß, ob in 30 bis 50 Jahren eine Amazon oder eine Apple oder was auch immer, eine Novo Nordisk oder nehmt irgendeine Aktie, ob sie dann noch gibt, ob das dann die richtige Entscheidung war. Und ein ETF hat natürlich den schönen Selbstreinigungseffekt, das heißt, wenn ich den reinpacke, dann muss ich mich auch nicht mehr kümmern um die ganze Sache, weil der rotiert die Aktien sowieso so, wie sie nach Marktkapitalisierung gewichtet sind. Also von daher, ich gebe die Frage mal an euch rein.
Ist das jetzt so eine Frage, ob die aktive Geldanlage über ETFs hinaus überhaupt sinnvoll ist? Also kann man das so interpretieren? Weil ich meine, ja, natürlich machen ETFs langfristig irgendwie Sinn. Wenn du einfach nur stumpf den Sparplan durchlaufen lassen möchtest, dann gibt es, glaube ich, nichts Besseres. Also quasi einfach, ne, 200, 300, 400 oder wie viele auch immer Euro monatlich in den Sparplan rein. Und dann fertig ist die Laube. Dann brauchst du dich um nichts mehr kümmern. Und wenn du keinen Bock auf dieses Thema hast, dann ist das der einzig vernünftige Weg. Aber ich meine, dass die Investition in Einzelaktien ist ja auch einfach, hat ja auch mit Affinität irgendwie zu tun. Man möchte vielleicht nochmal was dazulernen. Man möchte irgendwie sich in so, ja, die Produkte, die man gerne nutzt irgendwie, da möchte man sich ein Stück weit auch an den Firmen beteiligen, also um jetzt mal wirklich so von diesem Low-Level zu kommen. Und das hat ja natürlich eine absolute Berechtigung. Natürlich gibt es auch dann diejenigen, wie zum Beispiel Lars, die dann halt sagen, okay, ich habe einen professionelleren Anspruch oder auch du, Sebastian, ich habe einen professionelleren Anspruch. Also wenn ich dieses Einzelaktien-Game schon mache, dann muss ich halt auch eine solide Outperformance gegenüber der Benchmark erzielen, weil ansonsten wird es sich ja gar nicht rechnen. Und insofern gibt es da jetzt wahrscheinlich keine allgemeingültige Antwort, weil ich glaube, du kannst diese Frage Gerd Kommer stellen oder Andreas Beck, aber du kannst die Frage auch was weiß ich, Moritz Hessel oder Lars stellen und die würden zu einer anderen Bewertung kommen. Also es
Da, Timo, würde ich auch die Trennlinie ziehen. Also da würde ich auch sagen, wenn du jemand bist, der sagt, naja, ich weiß, Börse ist wichtig oder Geldanlage an der Börse ist wichtig, aber um Gottes Willen, das ist nicht meine Welt. Also ich denke da mal ganz konkret an meine Freundin, die sagt, ich weiß, das ist gut, aber ich will, dass es funktioniert. Ich will mich damit überhaupt nicht auseinandersetzen. Also sie schaut nicht mal, ich sage, und wie stehen deine ETFs und ist da wieder Dividende da? Sagt sie, keine Ahnung, ist mir auch wurscht. Also wenn das dein Ansatz ist, dann sind ETFs sicher gut, weil dann legst du dir einmal, das hatten wir ja gerade auch ein bisschen angeteasert, einmal ein paar gute ETFs rein und sagst, der Rest interessiert mich nicht. Ich habe das Vertrauen, dass es funktioniert und ich muss was machen. Das habe ich erkannt und mach's damit. In dem Moment, wo du aber sagst, ich habe eine gewisse Affinität, macht's natürlich Sinn, dass man sagt, man setzt Aktien oder man setzt auf Aktien als Beimischung oder man setzt nur auf Aktien langfristig. Gibt es ja auch einige, die sagen, ETFs will ich nicht. Aber je mehr man auf Einzelaktien setzt, desto mehr muss man sich natürlich auch beschäftigen, weil da kommt genau der Punkt von Erik wieder rein, dass man ja jetzt nicht weiß, welche Aktien 30, 40, 50 Jahren noch überhaupt existieren wird. Und da muss man dann auch mal gucken, wie entwickelt sich die Aktie des Unternehmens, verkauft man auch mal, schichtet man um oder kauft man mal vielleicht noch zur Ergänzung eine andere Aktie dazu. Also die Frage würde ich ganz klar beantworten dahingehend, dass je weniger Bock man hat auf Börse, desto wichtiger sind ETFs. Und je mehr man Lust hat, sich mit der Börse zu beschäftigen, desto mehr kann man. Man muss nicht, aber man kann dann auch mehr auf Aktien setzen. Also deswegen, ich habe ein ETF-Depot, da bräuchte ich wahrscheinlich morgen nicht mehr reingucken, das würde von alleine laufen. Ich habe aber auch ein langfristiges Aktiendepot, weil es mir einfach richtig Spaß macht, mich darum, um die Unternehmen zu kümmern. Also je mehr Zeit und Börsenaffinität man mitbringt, desto mehr kann man, finde ich, auch auf Einzelaktien setzen. Also das wäre so meine Antwort auf diese Frage.
Also ich würde die Frage jetzt, da sie ja so formuliert ist, sollte man langfristig nicht immer auf ETFs setzen, dann kann man ja ein klares Nein dranhängen. Also wenn ich mir meine Performance anschaue, seit, klar, da war dann teilweise auch ein sehr aktiver Handelsstil dabei. Ich habe zwar 1996 angefangen, aber zwischen 1996 und bis zum Platzen der Com-Blase habe ich mich nicht so richtig mit längerfristigen Positionen. Ich, selbst wenn ich es lange halten wollte, für mich im Trading, dachte ich nach 3 Wochen, naja, Gott, das kannst du ja auch mal mitnehmen, jetzt die 20%. Also von daher würde ich mal sagen, der Ausgangspunkt war irgendwo im Jahr 2000. Und ich habe in meinem Portfolio eine bessere Performance, als der MSCI World in dem Zeitraum gemacht hat. deswegen war es für mich die richtige Entscheidung. Und deswegen denke ich, kann man immer auf ETFs nichts sagen, weil auch dieser Bereinigungsprozess eben ein langsamer sein kann. Ja, bis der MSCI World sich neu gestaltet, da kann aber dann ziemlich viel Wasser den Rhein runterlaufen. Und aber klar ist es auf jeden Fall genau das, was ihr gesagt habt. Also ehe man nichts macht oder ehe man irgendetwas macht ohne Leidenschaft und man möchte sich damit auch nicht beschäftigen oder man hat schlicht und einfach keine Kompetenz dafür, das ist ja auch in Ordnung, dann sollten es ETFs sein. Also, aber immer, das kann man nicht sagen. Und wenn man sich die großen Portfolios anschaut, großer Investoren, Family Office und so weiter, man kann durchaus mit etwas aktiverer ETF-Anlage ja auch schon viel machen. Von daher hätte man noch fragen müssen eigentlich, vielleicht auch ein aktiver Handelsansatz mit ETFs, dass man also Branchen mal übergewichtet oder untergewichtet, das wäre nochmal was anderes gewesen. Aber wenn man sagt, ich kaufe einfach den und den und dann wird es wohl passen für die nächsten 30 Jahre, das sehe ich nicht so.
Ja, und was die Frage angeht, Überlebensdauer der Unternehmen, ja, höchstwahrscheinlich wird die kürzer. Das ist mit Sicherheit ein großer Punkt, aber das eröffnet natürlich auch gewisse Chancen, weil ja, ich meine, so ein Prozess, dass ein Unternehmen irgendwie ein schwieriges Fahrwasser gerät und immer weiter abbaut und das also Volkswagen, das ist ja so ein Fall, der zieht sich jetzt über so ein paar Jahre. Aber gleichzeitig konnte man auch über ein paar Jahre beobachten, dass halt Sachen wie Tesla oder BYD dann auf einmal, das sind ja also auch Zeiträume, das ist ja nicht von einer Woche auf die andere ist eine Firma auf einmal weg und die andere ist auf einmal da und auf einmal 100 Milliarden wert oder so, sondern da eröffnen sich ja dann auch gute Chancen. Und ja, wie gesagt, wenn man da die Affinität dann einfach mitbringt, auch das am Wirtschaftsgeschehen einfach mal so ein bisschen aktiver teilzunehmen, Skin in the Game zu haben, vielleicht hoffentlich nicht allzu viel falsch zu machen, zumindest in the long run, sondern irgendwie auch mehr richtig macht und ein bisschen Fortune hat und Spaß vor allen Dingen, dann ist das doch super, oder?
Absolut.
Man kann ja nicht immer nur sagen, okay, die Statistik sagt aber, dass 70%, ach wahrscheinlich mehr irgendwie, 90% aller Anleger den MSCI World nicht outperformen, aber trotzdem gibt es ja dann Leute, die es trotzdem schaffen. Und selbst die vielleicht mit einer aktiven Geldanlage auch nur in Anführungszeichen die Rendite des MSCI World schaffen, die sind wahrscheinlich auch irgendwie sehr zufrieden damit oder können damit zufrieden sein.
Hauptsache, man macht irgendwas.
Richtig.
Mensch, so ein schönes Allerweltsprichwort am Ende noch rausgeknallt.
Ja, ja. Und also ich würde sagen, hey, vergesst einfach ETFs, also einfach all in Lithium, um jetzt mal so einen richtigen Kokolores am Ende hier auch nochmal mit reinzugeben.
Ich denke, das heißt jetzt Lithium.
Timo also, checkt es. Der checkt es seit ewigen Folgen, schnallt das nicht.
Doch.
Lithium.
Lanz und Precht haben es doch erklärt.
Ja.
Achso, die Folge habe ich nicht gehört.
Oh. Ja. Dann, ich schicke sie dir dann im WhatsApp für heute Abend, also, wenn du heimfährst.
Ich hab die Supernanny verpasst, Lanz und Precht habe ich verpasst, also nur Bauer sucht Frau.
Lenz und Partners gab es auch, aber das war bei Sat.1.
Stimmt. Das habe ich auch geschaut manchmal, nach Barbara Salisch.
Und Richter Alexander Holt. So, jetzt Holt. Knallen wir hier aber was raus.
Unholt, ja, genau. Ja, lass uns dann mal zu, wie sagt ihr? Lithium?
Lithium. Ich sag. Also die Firma, um die es heute geht bei dem Thema, das ist eine amerikanische Firma. Also von daher Lithium oder Lithium, whatever. Wir haben schon mal über den Lithiummarkt gesprochen. Das hört sich aber trotzdem komisch an. Also oft ist es so, dass nach so einer langen Abwärtsstrecke und der Lithiumpreis, genau wie die Aktien, ist gefallen. Und zwar quer durch die Bank alle, auch eine Albemarle zum Beispiel, eine SQM, die großen Produzenten. Schlicht und einfach, weil der Rohstoff, den sie verkaufen möchten, weniger nachgefragt wurde. Der ist teilweise, ich glaube vom Top sind wir fast 90% runter. Und dann ist natürlich die Frage, wo endet dann so ein Abwärtstrend? Und ein mögliches Signal, wenn man so will, ein Insider-Signal, kann sein, wenn dann große Produzenten losgehen und diese vermeintlich günstigen Werte einkaufen. Und genau das ist passiert in dieser Woche. Die Lithium-Werte haben allesamt stark angezogen. Aber es gab eben auch eine Übernahme. Rio Tinto hat, die Aktie hatte ich selber im Depot. Hat man ja Übernahmen auch nicht. Und jetzt fällt mir glatt der Name nicht ein. Wie heißt die Aktie?
Arcadium Lithium.
Ich habe sogar einen Podcast dazu gemacht. Also, das war Glück. Ich habe im Podcast mit den Hörern geteilt, dass ich sage, ich gehe da mal in Tranchen rein. Ich suche mir drei kleinere Produzenten raus. Also immer noch ein paar hundert Millionen bis eine Milliarde Market Cap. Und dass die jetzt für mich dann mit einem Gewinn von 90%, aber es war auch keine Riesenposition, dass die jetzt so schnell übernommen wurden, das ist einfach auch Glück. Das wusste ich natürlich nicht. Aber das kann eben genau das Signal sein. Und Rio Tinto war immerhin diese Übernahme ein Aufschlag gegenüber jetzt den ersten Gesprächen, die es schon gerüchteweise gegeben hat, war es insgesamt eben ein Aufschlag von fast 100%, 90% waren es in etwa. Das heißt, für etwas über 6 Milliarden kaufen sie jetzt Arcadium Lithium. Und weiterhin sehr spekulativ, noch hat maximal Angebot und Nachfrage, halten sich die Waage. Wir merken, dass es noch nicht den großen Nachfrageschub, insbesondere aus dem E-Automarkt, gibt. Aber wenn einer beurteilen kann, ob jetzt die Preise vielleicht attraktiv sind, dann aus meiner Sicht die großen Bergbaukonzerne. Die werden sich ihre Gedanken gemacht haben. Und unter dem Aspekt, ich bleibe in den anderen Positionen jetzt erstmal drin. Jetzt kann ich natürlich auch ziemlich entspannt auf diese Spekulationen schauen. Es ist eine Spekulation. Wir haben noch nicht die absolute Nachfragesituation. Aber jetzt mal drauf schauen und dann vielleicht in 2-3 Jahren aus dieser Spekulation heraus was mitgenommen zu haben. Wird nicht das wieder nur 3 Monate dauern. Aber einfach nur noch mal ein kleiner Reminder. Ich weiß gar nicht, da wir nicht direkt drüber gesprochen haben, aber Lithium, Timo, glaube ich, keine Position. Lithium und Uran, damit können wir dich jagen, ne?
Albemarle hatte Timo mal.
Albemarle, ja, natürlich. Ja, und die haben ja auch super davon profitiert. Gab einen deutlichen Rebound.
Ja, aber da hatte ich sie ja dann nicht mehr.
Deine Ehrlichkeit ist es doch, wofür wir dich mögen.
Ja, ich habe noch eine Frage. Das, was jetzt gerade passiert am Lithiummarkt, hängt das auch mit China zusammen? Weil ich meine, man hat gesehen, dass zum Beispiel die Freeport, die habe ich übrigens noch, dass die auch da ordentlich angezogen hat, also im Kontext von der China-Stimulus-Maßnahme. Und da habe ich mich jetzt halt nur gefragt, also ist das jetzt halt so ein Nebenprodukt sozusagen von China?
Ja, also ich glaube, die Verhandlungen müssen vor den Stimulusmaßnahmen begonnen haben. Das heißt, Rio Tinto, sofern sie jetzt keinen ganz engen Draht nach Peking haben, können eigentlich noch nicht davon gewusst haben. Dass natürlich der Lithiumpreis hat sich, glaube ich, vom Tief jetzt 10-12% in etwa erholt. Bummelig. Und von daher spielt das natürlich auch eine Rolle. Wenn die chinesische Wirtschaft besser läuft, dann werden mehr. Der Elektroanteil, Autoanteil ist ja schon sehr hoch in China, über 50%. Dann spielt das natürlich alles auch damit rein, insbesondere auch bei den Rohstoffen. Wir sehen aber auch momentan, ist der Markt da noch ein bisschen skeptisch, wie nachhaltig das sein wird. Also ich würde da Lithium durchaus mit reindenken. Aber es ist im Prinzip eine etwas andere Story als jetzt der Kupfer zum Beispiel. Ja, bei Kupfer ist die Verbindung unmittelbar zur Wirtschaftsaktivität in China.
Oder Eisenerz.
Ja, genau.
Hat ja auch wieder angezogen.
Ja.
Na gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss an dieser Stelle. Liebe Leute, noch einmal kurz der Call to Action, wie wir Medienschaffende zu sagen pflegen. Stimmt für Lars ab. Lars ist nominiert als Finfluencer des Jahres 2024. Der Link hängt unten drin in der Videobeschreibung. Das ist ein Befehl, sofort darüber klicken.
Mach's nicht wieder kaputt.
Mach ich's kaputt? Okay, also zurückgespult. Wegen dem Befehl. Ich nehme den Befehl wieder zurück. Es obliegt euch, also es ist freiwillig. Ihr könnt das tun. Und es wäre schön, wenn ihr es tut.
So wie mit der Aktienanlage. Sollte man eigentlich schon machen.
Genau.
Punkt.
Oder halt. Und wer es nicht tut, der kriegt in seiner Podcast-Plattform nächstes Mal unseren Podcaster nicht mehr angezeigt. Ein bisschen sanfter Druck.
Du fährst die ganz schweren Geschütze oft zum Ende hier. Okay, von dem Schock muss ich mich erstmal erholen. Ich werde jetzt ein Bier trinken gehen oder ein Red Bull mit Jürgen Klopp und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.
Bis dann.
Grüße, Kloppo. Ciao, ciao.